Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der Vater liegt im Koma und der Sohn und seine Mutter müssen entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden. Eine hochdramatische Situation und der Ausgangspunkt für ein vielschichtiges Nachdenken über den Vater. Der Schriftsteller Andreas Schäfer erzählt davon in seinem neuen Buch Die Schuhe meines Vaters und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Die Schuhe meines Vaters heißt das neue Buch von Andreas Schäfer, der zuletzt hier bei mir in der Lesart war mit seinem sehr erfolgreichen Roman Das Gartenzimmer. Dieses Buch jetzt ist was ganz anderes, irgendwie näher am Autor, würde ich mal vermuten. Und ich bin schon gespannt darauf. Schön, dass Sie da sind, Andreas Schäfer. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Gerg. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Der Ausgangspunkt dieses Buches ist eine Erkrankung Ihres Vaters und eine sehr schwierige Situation, denn der fällt dann bei einer Untersuchung ins Koma. Und das ist ja eine komplette Überforderung, so eine Situation. Ich habe mich so gefragt, ob sich da im Innern wie so die Plattentektonik der Innenwelt verschiebt und dann da sowas aufbricht.
Ja, es ist eigentlich genau so, wie Sie sagen. Und das war dann auch, mein Vater ist ja schon vor 4 Jahren verstorben. Das war dann für mich vor einem Jahr der Anlass, diese Geschichte eigentlich nochmal zu rekapitulieren und das nochmal zu erzählen, weil es natürlich schon ziemlich dramatisch war. Er war bei uns noch zu Besuch, er lebte in Frankfurt am Main. Es war klar, dass er einen Krebs hat, der überwunden schien und dann wiedergekommen war, aber er hatte keinerlei Beschwerden. Und er wollte auch nicht, dass er begleitet wird zu dieser Biopsie nach Frankfurt und war eigentlich recht guter Dinge. Und dann kam statt seines Anrufes der Anruf des Oberarztes: Es tut mir sehr leid, aber Ihr Vater hatte eine Hirnblutung und er wird sterben. Und bitte kommen Sie vorbei, um zu entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden. Und das war natürlich dann ein Wechsel auch in der Wahrnehmung. Und das fand ich dann im Nachhinein auch sehr spannend zu beschreiben, weil ich dann mehr oder weniger zum Zeuge meiner selbst wurde oder dessen, was dann in mir eigentlich losgegangen ist. Meine Mutter, die schon sehr lange von meinem Vater getrennt war, aber zufälligerweise, sie lebt eigentlich in Athen, auch in Berlin zu der Zeit war, wir sind dann gemeinsam nach Frankfurt gefahren und haben uns dann an sein Bett begeben, wo er im Koma lag. Und die Ärzte haben uns dann sehr klar doch zu verstehen gegeben, es gibt keinerlei Hoffnung, Sie müssen wirklich das entscheiden, aber nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Das ist natürlich dann auch sehr perfide gewesen. Und
Die haben Sie sicher auch genommen. Sie haben dann ja ein paar Tage sich Zeit gelassen und sind auch in seine Wohnung gegangen und haben Wanderungen auf seinen Spuren gemacht. Deshalb fand ich den Titel auch stimmig mit den Schuhen meines Vaters. War das gleich klar, dass Sie da vielleicht doch auch irgendwie was draus machen könnten? Weil Sie jetzt gesagt haben, Sie haben erst vor einem Jahr angefangen, daran zu schreiben.
Ja. Naja, in dem Augenblick war es noch nicht klar. Also da war ich ja wie im Tunnel. Also da muss man Entscheidungen treffen, da muss die Ruhe bewahren und man muss sich selbst fragen, was muss ich jetzt eigentlich noch tun, um den Vater gut zu verabschieden. Ja, und Sie haben das erwähnt, ich bin dann zu verschiedenen Orten gegangen, die für ihn wichtig waren, die für uns wichtig waren. Ich habe bestimmte Phasen in unserer Beziehung rekapituliert, aber dass ich da schreibe, war noch nicht klar. Das wurde eigentlich erst klar, als er dann schon gestorben war und wir seine Wohnung aufgelöst haben. Da ging es dann um die Frage, welche Dinge behält man und welche schmeißt man leider weg, ja. Und in dem Augenblick, dann habe ich auch einige Aufzeichnungen von ihm gefunden und dann unterteilt man das so in Erinnerungsstücke, was ist mir, was ist der Familie sehr wichtig. Aber auch, was kann hilfreich sein bei einer Erfindung des Vaters. Also es war mir mehr oder weniger nicht möglich, vom Vater Abschied zu nehmen und von seinen Dingen, ohne schon am Rand meines Bewusstseins mehr oder weniger schon das Auftauchen einer Buchfigur wahrzunehmen.
Weil das Verhältnis ja auch nicht einfach war, das kann man jetzt nicht so sagen. Also einerseits hat der Vater Sie offenbar besucht und war mit Ihrer Tochter auch sehr eng, schreiben Sie. Also es gibt ein Verhältnis, gibt es ja auch Leute, die gar keinen Kontakt zu ihren Eltern haben. Aber trotzdem war er ja offenbar eine ganz eigenwillige Persönlichkeit.
Ja, er war eine eigenwillige Persönlichkeit. Es gab eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Deshalb habe ich mich auch im Nachhinein gefragt, Wieso, obwohl wir uns so gut verstanden haben, gibt es da doch einige blinde Flecken oder Untiefen in unserer Beziehung? Und das hat mich dann auch nochmal veranlasst, ihn, der ein, sagen wir mal, leicht aufbrausender Mensch war, sehr leicht gekränkt und für mich oft so gewirkt hat, als hätte er nie wirklich einen Ruhepol im Leben gefunden. Und das hat natürlich als Sohn auch geschmerzt, mehr oder weniger, den Vater eigentlich ein bisschen so verkapselt zu sehen. Und dann bin ich in die Vergangenheit gegangen, im zweiten Teil des Buches beschreibe ich das, und versuche da, ihn in seinem Kontext des Aufwachsens ein bisschen zu beschreiben und dann auch ihm näher zu kommen. Also er ist 1936 geboren. Er hat dann in eine Fleischerfamilie. Diese Fleischerfamilie hat dann die Existenz verloren, als das Haus ausgebombt wurde 1944. Und das war für meinen Vater immer etwas, von dem er wahnsinnig viel gesprochen hat, aber gleichzeitig auch gar nicht wirklich sozusagen, er hat das nie abgeschlossen. Es war die Erzählungen, die brachen immer so ab, mehr oder weniger, weil er in so eine Aufwühlung immer wieder hineinkam. Und auch das war ein Grund zu sagen, also diese ganzen Splitter, die nehme ich jetzt mal und versuche da einen Zusammenhang herzustellen.
Er hat ja da, wie viele Menschen dieser Generation, wirklich auch traumatische Verlassens- und Verlusterfahrungen gemacht. Er kam dann ganz alleine zu Verwandten, die er gar nicht kannte, die sich zum Glück als Glücksfall erwiesen haben. Aber das weiß man ja eben nicht als Kind, was da passiert. War Ihnen das vorher gar nicht so klar, dass er sowas mit sich rumschleppt?
Doch, doch, das war schon klar. Und das war auch, wie gesagt, mein Vater war ja manchmal auch sehr wütend und sehr unwirsch und darüber habe ich mich dann wiederum als Kind sehr gewundert und gedacht, wieso kann er in bestimmten Situationen eigentlich nur so reagieren? Und dann war aber auch schon sehr früh klar, dass ich, oder das war mehr oder weniger auch ein bisschen so ein Familienmythos, dass ich selbst angefangen habe, seine, als Kind schon seine Ausfälle, sagen wir mal, oder seine Reaktionen sozusagen mit seiner Familiengeschichte in Beziehung zu bringen. Er wurde ja später dann auch von seinen Eltern enterbt. Das war ja nochmal also der finale Stoß, weil er meine spätere Mutter eine Griechin geheiratet hat. Und die Eltern haben, erst waren sie sehr freundlich zu ihr, aber bei der Vorstellung, aber als dann das junge Paar nach Hamburg, wo sie damals gelebt haben, zurückgefahren ist, hat die Mutter angerufen, also meine Großmutter, und gesagt, also wenn du diese Frau heiratest, dann wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben.
Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, auch wie Sie das beschreiben. Das muss ja über ihn so hereingebrochen sein, ohne Vorankündigung. Unglaublich.
Ja, also ohne Vorankündigung, zumindest wenn man seinen und den Erzählungen meiner Mutter glauben kann, dass das Gespräch zu viert da mit den Schwiegereltern und mit seinen Eltern eigentlich ganz gut gelaufen ist. Ja, natürlich, das war ein großer Schock. Und er war, und das fand ich wiederum auch ein bisschen traurig für ihn eigentlich bis zum Schluss, verständlicherweise, aber eben dann auch traurig, nicht in der Lage, seinen Eltern das zu verzeihen. Ja.
Jetzt ist ja, wenn man so sich mit den eigenen Eltern beschäftigt, das auch naheliegenderweise eine Beschäftigung mit sich selbst. Zum Beispiel, weil man denkt, ich bin ja ganz anders als mein Vater oder meine Mutter. Wie ging Ihnen das in dieser literarischen Auseinandersetzung mit Ihrem Vater? Haben Sie sich da auch selbst nochmal anders sehen können?
Ja, natürlich. Also das Buch ist in drei Teile gegliedert. Es gibt diesen Anfang, also da, wie gesagt, geht es ums Sterben. Im zweiten Teil versuche ich ihn oder Facetten seiner Persönlichkeit so ein bisschen zu rekonstruieren. Und im dritten Teil, und das Buch ist ja einfach auch ein Abschiedsbuch, begebe ich mich nochmal auf seine Spuren, und zwar ganz wörtlich. Ich wandere auf einer griechischen Insel, auf Naxos. Und er hat diese griechischen Inseln sehr geliebt hat dann in den letzten Lebensjahren sich zum Ziel gesetzt, alle bewohnten Inseln einmal zu erwandern. Das hat er nicht ganz geschafft.
Aber
tolles Projekt, ja. Ja, er war da auch sehr engagiert und hat 100 Inseln immerhin schon geschafft. Und er hat da ja auch akribisch Buch geführt und ich habe dann auch seine Listen gesehen. Und er ist dann auch auf diesen Zas, das ist der höchste Berg von Naxos, gewandert. Und diese Wanderung habe ich dann quasi in seinem Namen mehr oder weniger durchgeführt. Und das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung, weil ich jetzt nicht mehr nach irgendwelchen Dingen gesucht habe, sondern einfach nur sozusagen wortlos auf seinen Spuren gegangen bin. Und da haben sich dann auch noch Ähnlichkeiten ergeben. Und Dinge, wo ich dann gemerkt habe, naja, in vielen Punkten bin ich gar nicht so anders. Ja, und das war eigentlich zum Schluss eine ganz schöne persönliche Erfahrung.
Gestern war hier Ralf Rothmann bei uns zu Gast, der sich ja auch in so einer Romantrilogie mit seinen Eltern auseinandergesetzt hat, im jüngsten Roman mit der Mutter. Und da hat er gesagt, dass ihm das erst gar nicht in Sinn gekommen ist, weil er mit seiner Mutter einfach auch gar keine Liebe verbunden hätte, während mit seinem Vater war das anders. Und durch das Schreiben dieses letzten Romans wäre plötzlich so ein Glutstrom der Liebe entstanden und er hätte gedacht, ach, es war eigentlich doch eine tolle Frau. Mhm. Hat sich bei Ihnen auch sowas fundamental verändert in Ihrem Fühlen zu Ihrem Vater? Durch die Arbeit an diesem Porträt?
Ja, denke ich schon. Also die fundamentale Dankbarkeit, die man ja eigentlich seinen Eltern gegenüber empfindet, weil man ihnen ja das eigene Leben verdankt, ja, die ist ja oft durch die Erfahrung, die man macht, dann verdeckt oder man hat nicht so einen direkten Zugriff dazu oder empfindet das nicht immer so. Und diese quasi Urverbindung, die ist mir doch, glaube ich, gelungen wiederherzustellen.
Oh, interessant, dass das so versöhnliche Bücher auch sind. Früher gab es ja immer diese Abrechnungen mit den Vätern und Müttern. Scheint es da irgendwie ein Umdenken zu geben? Oder wie?
Naja, das liegt natürlich auch daran, dass die, also gut, bei Ralf Rothmann weiß ich nicht, der ist ja ein bisschen älter und die Mutter war ja auch noch in der Kriegszeit, nehme ich an, aber erwachsen. Bei meinem Vater, der war ja ein Kind in der Kriegszeit. Das heißt, diese Schuldfrage, die jetzt zum Beispiel die 68er umgetrieben hat, im Verhältnis zu ihren Eltern. Die mussten sich ja viel stärker zu dieser Schuldfrage in Beziehung setzen und abgrenzen. Während jetzt man mehr oder weniger die Reste noch dieser Kriegserfahrung, also auch die Verunsicherung, die das dann bei den damaligen Kindern sozusagen ausgelöst hat, die sie eigentlich ihr ganzes Leben nicht loslassen und überwinden konnten, da hat man natürlich einen versöhnlicheren Blick auf die eigenen Eltern und versucht eher Tradition wiederherzustellen oder sich ihnen anzunähern.
Auf jeden Fall ein tröstliches und schönes Buch. Danke, Andreas Schäfer, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Gerg.
Und das Buch Die Schuhe meines Vaters ist beim Dumont Verlag erschienen und es kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Am Abend, da Friedrich mir das Café feierlich übergab, zog sich der Himmel zu. Vor der Dämmerung noch wurde es stockdunkel.
Friederike, die Heldin in Katharina Hackers aktuellem Roman Die Gäste, erbt mit 50 ein Ladenlokal in Berlin. Sie kündigt kurzerhand ihre Stelle und stürzt sich ins Abenteuer der Gastronomie. Mit ungewöhnlichen Stammgästen, seltsamen Nachbarn, dem Gesundheitsamt und einer Pandemie. Heute liest Katharina Hacker in Bad Mergentheim.
Als Friedrich das Licht einschaltete, flammte es auf und verlosch wieder mit einem Knall. Das Café und das ganze Haus und die ganze Straße lagen im Düstern. Friedrich bückte sich und suchte in den Schränken unterm Tresen, streckte mir, während er noch mit seinem Kopf unten war, etwas nach oben entgegen, einen Karton, nämlich voller Kerzen. Denk daran, wisperte er mir zu, Kerzen braucht man immer.
Katharina Hacker liest heute um 20 Uhr im Klanggarten im Kurpark von Bad Mergentheim aus ihrem Buch Die Gäste. Im Iran darf man nicht tanzen. Es ist sogar verboten, das Wort Tanz zu benutzen. Trotz der Gefahr treffen sich junge TänzerInnen in einem geheimen Studio in Teheran. In dem Kinodokumentarfilm von Savnaz Alambegi erzählen sie, was ihnen der Tanz bedeutet. Sie entdecken eine totgeschwiegene Tradition des Tanzes, die vor der Revolution 1979 in ihrem Land berühmt war. Die Erzählungen sind angelehnt an die Geschichten von Scheherazade aus Tausend und einer Nacht. Eine Tänzerin sagt, ich denke, dass ein Rebell, ein Kämpfer, eine starke Person ist. Und ein anderer, dies ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Der Dokumentarfilm 1001 Nights Apart ist jetzt in ausgewählten Kinos zu sehen.
Mein Großvater Theodor von Beruf Kirschner betrieb in Westerland in den 50er Jahren in der Friedrichstraße ein Pelzgeschäft, wo er mühsam versuchte, nach dem Krieg irgendeine Art Glamour wieder in Gang zu setzen.
Die Schriftstellerin Susanne Mattissen, ein waschechtes Sylter Inselkind, erzählt in ihrem neuen Roman »Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen« von dem Leben auf Sylt in den 70er und 80er Jahren, als die Insel schon einmal Epizentrum der deutschen Punkszene war. Sie erzählt auch vom Kollaps der Insel durch Touristenströme und dass sich kaum jemand mehr leisten kann, dort zu wohnen. Die Folgen davon sind Luxusvillen, die 50 Wochen im Jahr leer stehen.
Die Immobilien sind wunderbar, total schön, aber die dörfliche Gemeinschaft, die gibt es nicht mehr.
Susanne Mattissen liest am Sonntag um 12 Uhr im Kursaal von Wenningstedt-Braderup aus ihrem Sylt-Roman »Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen«.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Auswirkungen der Klimakrise sind vor allem im Moment ja deutlich und auf der eigenen Haut zu spüren. Dass es trotzdem vielen so schwerfällt, nicht nur umzudenken, sondern auch ihr Handeln zu ändern, hat sicher damit zu tun, dass es nur dazu kommen konnte, weil wir in einer bestimmten Weise denken, die ganz, ganz tief in uns verwurzelt ist. Der französische Philosoph Pierre Charbonnier analysiert diese Denkformen in seinem neuen Buch Überfluss und Freiheit, eine ökologische Geschichte der politischen Ideen, so der Titel. Eike Gebhardt hat es gelesen. Herr Gebhardt, was ist denn die Ausgangsthese dieses Philosophen in diesem Buch?
Ach, das ist fast zu schlicht gefragt. Es geht ihm ums Ganze und das ist heute ja eine Ausnahme. Wir denken ja mehr an so kleinteilige Reparaturmechanismen, Kreislaufwirtschaft, hier ein bisschen sparen und so weiter. Ihnen geht es grundsätzlich, Sie haben es schon angedeutet, um Denkformen. Das ist eine ökologische Krise, nicht etwa eine Krise der Wirtschaft, sondern der ganzen Kultur, sagt er. Und das ist ja, wie Einstein mal sagte, man kann die alten Probleme, die neuen Probleme nicht mit den alten Denkformen, die waren ja geradezu lösen. Die waren ja geradezu der Grund, warum wir in diese Krise geraten sind. Also der Titel heißt ja nicht zufällig Überfluss und Freiheit. Wir gehen davon aus, dass nur im Überfluss wir eine gewisse Freiheit haben. Wir kennen das alle. Wenn wir viele Ressourcen haben, sind wir weniger verwundbar, weniger erpressbar. Und insofern wollen wir immer mehr Ressourcen ansammeln, damit wir immer weniger verwundbar sind. Das sei sozusagen die Ursünde, sagte er. Er nennt das zwar den liberalen Pakt, weil irgendwo in der Frühaufklärung diese Zwangsassoziation, Überfluss und Freiheit, Freiheit war nur vorstellbar mit Überfluss, konzipiert wurde. Nichtsdestoweniger, das müssen wir aufbrechen. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Rechtsformen und sowas, das sind keine getrennten Bereiche. Sie sind unabhängig voneinander gar nicht zu denken. Insofern, das ist das, wofür er plädiert. Das heißt, dieses alte biblische Gebot, macht euch die Erde untertan, beutet sie endlos aus. Das ist eigentlich, ich hatte es eben sozusagen die Ursünde genannt.
Und wie baut er denn jetzt da seine Argumentation auf? Zeigt er da konkrete Beispiele oder geht er so durch die Geschichte?
Ja, also nehmen wir mal den Urvater des Liberalismus, auf den sich heute die sogenannten, fälschlich sogenannten Neoliberalen ja beziehen, John Locke. Der hat ja von vornherein diese These in die Welt gesetzt und darauf geht vieles davon zurück heutzutage, dass das Land denen gehören muss, die es bearbeiten. Der Mensch habe ein Recht auf seinen eigenen Körper, also auch auf die Produkte seiner eigenen körperlichen Arbeit. Das heißt, wenn er das Feld bestellt, dann gehört es ihm. Das ist zum Beispiel eine These gewesen, die in Amerika dazu sich hergab, den Indianern das Land wegzunehmen, weil die Indianer bewirtschafteten ja das Land gar nicht. Insofern wussten sie damit nichts anzufangen. Insofern gehörte es rechtens denen, die es bewirtschafteten, also den Siedlern zum Beispiel. Jetzt ist manches von dem, was er sagt, natürlich bedankenswert. Wir könnten noch ein Beispiel wie Robinson Crusoe. So wie er auf der Insel landet, fängt er sofort an, alles in Besitz zu nehmen. Selbst der Sklave, der da anlandet, also der berühmte Freitag. Es ist immer dasselbe System, absolute Einverleibung. Warum machen wir das? Können wir uns Freiheit nicht überhaupt vorstellen, ohne dass sie durch einen Überfluss mit Sicherheit abgesichert ist sozusagen. Und das ist einer der ganz bedenkenswerten Aspekte da. Er sagt, wir haben verabsolutiert, wir haben ein Monster geschaffen. Denken Sie an den Zauberlehrling. Jetzt kontrollieren wir nicht mehr, obwohl wir es eigentlich zur Kontrolle über unser Leben so entworfen hatten.
Und hat Sie das überzeugt, diese Argumentation? Oder sind da ein paar
ja
Türen
und
aufgegangen?
Nein. Also was mich nicht überzeugt hat, ist, dass er das so geschichtlich einordnet mit vor 10.000 Jahren fing die Menschheit an, von Sammlern und Jägern zu Ackerbau dann zu werden. Und dann fing die ganze Verwaltung an und die Rechtssysteme und so weiter angeblich. Wir wissen, wir haben neulich hier besprochen an dieser Stelle dieses Buch von Graeber und Wingrow, wie alles anfing. Es gab Gesellschaften schon vor 30.000, 40.000 Jahren, die Mischformen jeder Art, ohne dass Herrschaftssysteme daraus entstanden, ohne dass diese Mentalität und Ideologie, der wir heute frönen, daraus entstanden ist. Das finde ich einen sehr zweifelhaften Einschnitt. Darüber kann man aber eigentlich hinwegsehen. Was für ihn, glaube ich, sehr entscheidend wäre, ist, er hat diese Absolutheit unseres Überflussanspruchs, das ewige Wachstum, das Unaufhaltsame, mit dem Bezug zum Beispiel auf die alten Griechen, die sagten, das Wichtige ist das Maß, das Vergleichen, wozu soll es eigentlich dienen, statt blind demselben zu System zu folgen. Denken Sie an dieses Ideal heute, die Selbstoptimierung ist ja nur eine Optimierung für dieses fremdbestimmte Ideal, dem wir dann blind folgen. Wir bestimmen es gar nicht mehr.
Wem würden Sie denn dieses ja doch recht umfangreiche 500 Seiten starke Buch mal in die Hand drücken und sagen, hier, lies das mal. Für wen ist das geeignet?
Also ich habe mich durchgewühlt, muss man sagen. Der Stil ist etwas holprig, aber es fallen ihm an jeder Wendung so viele Bezüge ein. Er geht quer durch sämtliche Disziplinen, hat da auch eine enorme Kenntnis und die Referenzen sind auch meistens sehr solide hier und dort. Ich habe es angedeutet, kann man vielleicht einen Einwand haben. Es ist dieses Konzept, dass die Utopie eigentlich machbar sein müsste. Denn wir haben die Ressourcen. Warum verwenden wir sie nur für eine Art? Was wir brauchen, ist eine Art Bewusstseinsänderung. Der alte Marcuse hat das mal eine neue Sensibilität genannt. Wie immer wir es nennen müssen, das Selbstverständnis als Menschen, wie wir es haben im Augenblick, als absoluter Kontrolleur und gleichzeitig verunsichert, sodass wir diesen Überfluss brauchen, das müssen wir im Grunde revidieren. Denn jede Gesellschaft schafft sich sozusagen einen idealen Persönlichkeitstyp, der diesem Gesellschaftstyp entspricht und umgekehrt. Wenn wir ein bestimmtes Persönlichkeitsideal haben, dann wollen wir die entsprechende Gesellschaft schaffen. Kurzum, Fazit des ganzen Buches, jede Kultur, alles Kulturelle ist menschengemacht, kann also von Menschen auch wieder verändert werden. Nichts ist für die Dauer geschaffen, auch nicht das Ideal des ewigen Wachstums.
Eike Gebhardt über das neue Buch des französischen Philosophen Pierre Charbonnier, Überfluss und Freiheit, eine ökologische Geschichte der politischen Ideen. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag für 36 Euro. Die Corona-Krise mit den Lockdowns hat vielen Verlagen schon ganz schön zugesetzt. Dazu die Papierkrise und die steigenden Energiepreise. Das ist für viele eine echte Herausforderung. Rettet unser Herbstprogramm 2022, ruft da der Unrast-Verlag aus Münster laut. Und was das Buchkollektiv damit genau meint, das verrät mir jetzt bestimmt Jörn Essig. Hallo, herzlich willkommen, Herr Essig.
Ja, schönen guten Morgen.
Der Reprodukt-Verlag, der hat auch schon eine ähnliche Aktion gestartet. Hat Sie das dazu angeregt, um Hilfe zu bitten? Oder was hat Sie auf diese Idee des Crowdfunding gebracht?
Gute Idee des Crowdfunding ist ja nicht neu. Im Prinzip neu ist, dass bestehende Projekte im Crowdfunding ausrufen. Wir haben die Aktion des Reprodukt-Verlags schon zur Kenntnis genommen. War durchaus ein Baustein, auf diese Idee zu kommen. Aber ich sag mal, in kritischen politischen Zusammenhängen werden ja oft kleinere Projekte, die neu initiiert worden werden, über Crowdfunding finanziert, solidarisch finanziert. Und das war so unser Versuch, uns zu retten.
Und wie läuft so ein Crowdfunding ab? Also was bieten Sie da für diejenigen, die Ihnen da spenden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, die Grundidee ist, dass wir um Hilfe bitten und was wir anbieten, ist, dass wir weiter existieren. Das ist erstmal die Grundidee. Und Leute, die daran interessiert sind, dass wir weiterhin in Zukunft auf soliden Füßen unser Buchprogramm der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können, das soll eigentlich der Grund sein für die Spenden. Dazu gibt es natürlich so kleinere Anerkennungen, die sind aber jetzt nicht Geld wert zu der Spende. Also Buttons, T-Shirts, die wir dann zum Teil auch von befreundeten Unternehmen bekommen haben und dann also gespendet bekommen haben, die wir dann sozusagen als Dankeschön weitergeben. Auch Bücher, die vorbestellt werden können zu einem symbolischen Preis, die im Herbstprogramm, also die Teil dieses Herbstprogramms sein werden.
Was hat sie denn in diese Situation gebracht? Also was sind die Hauptprobleme, mit denen kleinere Verlage, auch ihr Verlag, zu kämpfen hat im Moment?
Also die Corona-Krise haben wir an und für sich ganz gut überstanden. Im Gegensatz zu manchen anderen Kolleginnen und Kollegen, die mit denen ich so gesprochen habe in den letzten Monaten, die da schon erste Schwierigkeiten hatten. Was uns jetzt ganz besonders hart trifft, sind die sprunghaft, wirklich sprunghaft gestiegenen Druckpreise, Druckkosten. Und das hat sich an und für sich schon im Jahr 2021 abgezeichnet, als Kanada und auch die Russland teilweise Exportstoppe für Holz verkündet haben, weil deren Bestände, ich glaube, es war der Borkenkäfer, aber irgendein Käfer, der die Kiefern und Fichten da zerfressen hat aufgrund des erwärmten Klimas, hat dann, also die Folge war dann halt, dass es der Holzpreis schon im letzten Jahr sehr stark gestiegen ist. Und bis er dann in der Papierindustrie angekommen ist, hat es gedauert. Und bis er jetzt bei der bei den Druckereien ankommt, hat es nochmal gedauert, sodass es bei uns so ab Februar sehr deutlich spürbar wurde. Mhm. Und ich rede hier von 40%, 45% Druckpreissteigerungen. Das heißt, das ist wirklich viel. Das, dazu kommt, ich weiß, wenn ich einfach weiterreden darf, dazu kommt natürlich, dass jetzt im Zuge der Inflationssorgen, der Ängste der Leute, das Buch schon ein Stück weit eher als ein verzichtbares Konsumgut gilt. Das heißt, wir haben auch noch deutliche Umsatzeinbrüche zu verzeichnen.
Und jetzt hat sich da schon was getan, denn die Aktion läuft ja schon ein paar Tage.
Ja, wir haben also die Aktion letzten Freitag, also sie läuft fast eine Woche, gestartet. Und wir haben ausgerechnet, dass wir zur Produktion des Herbstprogrammes mit 17 Titeln und eventuell noch 3 Neuauflagen etwa 30.000 Euro brauchen, benötigen. Und die Hälfte haben wir nach 6 Tagen.
Oh, das klingt auch gut.
Das klingt sehr gut. Und das ist, man muss auch einmal laut durchs Radio Danke sagen, dass es so vielen Menschen, weil es sind nicht Unsummen, die Einzelnen spenden. Das ist ja der Sinn von so einem Crowdfunding. Alle spenden eine kleine Summe, die dann in der Masse, also wir haben, glaube ich, weit über 300 Spender und Spenderinnen bislang, die diese etwas über 15.000 Euro uns jetzt zur Verfügung gestellt haben. Die wir noch nicht haben, aber die wir dann kriegen, wenn das Crowdfunding zu Ende gelaufen ist. Genau, und dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und es tut gut, zu wissen, dass wir scheinbar doch gute Arbeit machen. Weil wenn man das immer an diesen Marktkriterien misst, dann denkt man ja immer, wir haben schlecht gewirtschaftet, wir haben schlecht gearbeitet, wie sind wir in diese Krise gekommen? Naja, es ist eben nicht nur das schlechte Wirtschaften, sondern es ist teilweise sind es halt auch externe Faktoren. Gehen wir nicht entrinnen.
Aber ganz kurz noch, das könnten Sie, wenn Sie das jetzt jedes Jahr machen würden, dann funktioniert es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Was bräuchten denn so kleinere Verlage Ihrer Art von für eine Art Unterstützung?
Also Art 1, klar, kann man nicht ständig machen, nutzt sich ab. Irgendwie ist der Sinn von einem Buchverlag ja auch, dass er sich ohne Unterstützung trägt. Das Grundproblem, wie ich das sehe, ist, dass natürlich die Menge an Arbeit, die in einem Buch steckt, gerade in einem Buch eines kleinen Verlages, das ein Nischenprogramm vertritt, wo die Auflagen teilweise ja bescheiden sind, die ganze Arbeit, die in so einem Buch steckt, und wenn man dann eine 800.000er, 1200er Auflage druckt, die wird über den Preis, den man am Markt realisieren kann, einfach nicht gedeckt. Das funktioniert nicht. Weder die AutorInnen noch wir als Verlegerinnen bekommen einen angemessenen Preis für unsere Arbeit. Das liegt ein bisschen daran, das Buch auch so, ich denke, in der Medienkonkurrenz dann immer als sehr teuer wahrgenommen wird, aber tatsächlich das nicht ist. Was wir bräuchten, sind Möglichkeiten der Förderung. Es gab jetzt während der Corona-Krise dieses Förderprogramm von Neustart Kultur. Das hat uns sehr geholfen. Da konnten wir zweimal, glaube ich, Übersetzungen mitfinanzieren. Sowas müsste aber institutionalisiert werden. Was man natürlich fordern kann, war Mehrwertsteuerfreiheit für Kulturgüter wie Bücher. Wir sind ja schon mit dem ermäßigten Steuersatz von 7%, was ja auch schon hilft. Aber da könnte natürlich auch noch was mehr passieren. Ja, und ansonsten, Leute, lest und kauft Bücher.
Na, das war doch ein super Schlusswort, Jan Essig. Vielen Dank, der Mitbegründer des Unrast Verlags. Vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Aktion und für Ihren Verlag. Alles Gute.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Alles Gute. Tschüss. Vielleicht werden die Bücher des Unrast Verlags ja auch mal Klassiker, die wir dann in unserer Reihe vorstellen. Für mich sind Klassiker nämlich Bücher, die man immer wieder lesen kann, weil sie einem in den verschiedenen Abschnitten des Lebens was ganz anderes erzählen. Solche Bücher haben wir hier in der Lesart-Redaktion für den Sommer herausgesucht und dabei vor allem die letzten 50 Jahre in den Blick genommen. Heute stellt Jörg Plath seinen Sommerklassiker vor.
Sommerklassiker. Roman eines Schicksallosen von Imre Kertész.
Auf den ersten Blick ist die Bedeutung dieses Buches sofort erkannt worden. Denn es veränderte die Sicht auf die Ermordung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten grundlegend. Mit einem Schock. Durch das Fehlen jeder Empörung wirkte die Darstellung von Auschwitz geradezu anstößig. Die Literaturkritik urteilte 1996 über den Roman eines Schicksallosen von Imre Kertész.
Man mag dieses Buch aus den Händen legen, loslassen wird es einen nicht mehr. Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung. Große Literatur, Ilmar Rakusa, Die Zeit. Ein Meisterwerk, Helmut Karasek im literarischen Quartett.
Auf den zweiten Blick ist die Bedeutung des Romans eines Schicksallosen lange übersehen worden. Denn als Christina Viraks Übersetzung aus dem Ungarischen 1996 erscheint, ist der Roman bereits 2 Jahrzehnte alt. Und ersonnen, strukturiert, konzipiert hat ihn Imre Kertész bereits 1960. Also 36 Jahre, bevor im deutschen Sprachraum von einem Jahrhundertwerk die Rede ist. Mehr als ein Jahrzehnt lang rang der Überlebende von Auschwitz und Buchenwald mit der eigenen Mythologie, weil er keinen weiteren Zeugenbericht schreiben wollte, sondern einen Roman über Auschwitz als Gegenwart. Das Manuskript wird dann Anfang der 70er Jahre von einem ungarischen Verlag abgelehnt. Es verhöhne das Andenken der Überlebenden. 1975 wird das Buch doch publiziert. Die Auflage ist klein, nur eine Rezension erscheint. Dann dauert es noch einmal 2 Jahrzehnte, bis der Roman seinen weltweiten Siegeszug beginnt und Imre Kertész 2002 wohl auch den Literaturnobelpreis einträgt.
Ein Kind hat von Natur aus diese Weltvertrauen. Und ich glaube, diese Weltvertrauen hat mich in diese Konzentrationslager erhalten. Mir war es ganz klar, dass diese erwachsenen Leute um mich werden mich nach Hause helfen. Ich weiß nicht wie.
Der Roman eines Schicksallosen erzählt von einem 14-jährigen Budapester Jungen, der in das KZ Auschwitz deportiert wird und die SS-Uniformen schön und die Selektion an der Rampe vernünftig findet. Allerdings noch schärfer, als der SS-Arzt urteilen würde. Jörg Köwisch begegnet dem Lager mit Faszination und Entdeckerfreude. Er fügt sich willig ein in die Rationalität des Lagers, die nichts als seine Vernichtung will, und sucht, das Funktionieren der Mordmaschine zu begreifen. Geraubt wird ihm das individuelle Schicksal. Er wird schicksallos.
Das Roman ist völlig erfunden. Auch ich bin völlig erfunden. Das ist in einem Sinne wirklich wahr. Ich bin erfunden von einer totalitären Gesellschaft als ein jüdisches Kind, der ich eigentlich von meiner Charakter oder Seele oder ich weiß nicht was nicht war. Und ja, das ist einerseits. Aber als ich den Roman schreiben wollte, musste ich entscheiden, ob ich ein autobiografisches Buch oder einen Roman schreiben will. Und ich habe bei dem Roman entschieden. Alles ist fiktiv in dem Roman, aber andererseits, alles ist dokumentiert und alles ist wahr.
Kertész verurteilt Auschwitz nicht. Er schildert das Lager, als sei es das erste Mal, das sich immer wieder ereignen kann. Der Roman ist noch heute eine intellektuelle und nervliche Herausforderung für jeden Leser. Das macht ihn zu einem modernen Klassiker.
Der Sommerklassiker von Jörg Plath ist Roman eines Schicksallosen von Literaturnobelpreisträger Imre Kertész. Erschienen ist das Buch beim Rowohlt Verlag, übersetzt hat es Christina Virak.